Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails and Single Malt. Heute spreche ich mit einem sehr guten Freund von mir, Fotograf, Gründer der Bike-Schule Bike Ride und einfach ein wirklich sehr netter Mensch, mit dem ich schon sehr viele, ja, kleine und größere Abenteuer erlebt habe. Von daher freut es mich, einfach mal wieder so in die Gedanken zu schweifen oder mit den Gedanken zu schweifen und mit dir über alte, aber auch neue Sachen zu reden. Hallo Manfred Stromberg, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
Ich danke dir, Tobi. Vielen Dank. Jetzt, bin gerne hier.
Jetzt musste ich gerade so ganz ungelenkt deinen Nachnamen hinterher schieben, weil ich glaube, ich habe dich schon seit Ewigkeiten nicht mehr Manfred Stromberg genannt. Und mir ist aber dann aufgefallen, dass unsere Hörer wahrscheinlich damit jetzt nur mit Manfred gar nicht so viel anfangen können. Oder nicht genau wissen.
Wobei es in der Mountainbike-Szene nicht allzu viele Manfreds geben wird.
Das stimmt natürlich auch.
Nehme ich mal an. Aber ja.
Ja, es freut mich total, dass du dir heute die Zeit nimmst, obwohl du eigentlich Full House hast, Skifahren warst. Wo bist du denn gerade?
Ich bin bei mir in Innsbruck, bei mir zu Hause. Und ja, ich war eben Skifahren mit der Familie, mit meinen beiden kleinen Söhnen und meiner Frau. Und wir haben noch ein paar andere Familien getroffen. Und ja, da geht's immer, ist immer eine wilde Sache mit so kleinen Stöpseln, aber voll lustig, bitte. Sonst wäre voll nett.
Ja, das glaube ich. Wie alt sind deine Kinder jetzt?
Der Jonas ist 6 Jahre alt und der Anton wird morgen 4 Jahre alt.
Wie lange dauert es noch, bis Jonas schneller ist wie du im Fahrradfahren und im Skifahren?
Ich werde versuchen, es möglichst lang hinauszuzögern. Wir werden sehen. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
Das heißt, da ist der Ehrgeiz noch im Start, oder?
Also da lässt ja, eben. Ich fahre ja keine Rennen mehr und jetzt will ich dann wenigstens schneller sein als meine Kinder, ne? Solange es irgendwie geht. Ja?
Sehr gut. Wir kennen seit, ich habe mal überlegt, circa 15 Jahren. Damals habe ich bei dir im Ruhrpott bei BikeRide als Guide gearbeitet und damals hast du eben noch ganz normal im Ruhrpott gearbeitet und oder ja auch gelebt und mittlerweile wohnst du in Österreich, in Innsbruck. Was hat dich vom wunderschönen Ruhrpott nach Innsbruck gebracht?
Ja, also im Ruhrpott hatte ich schon gut, also ich habe da in Witten meine Mountainbike-Schule betrieben und direkt am Waldrand gewohnt, auf so einem alten Gutshof und das war schon extrem cool, das war eigentlich so, oder ist nach wie vor so ein bisschen das Epizentrum des Mountainbikens im Ruhrgebiet, also es hat schon echt gut gepasst. Aber irgendwann, wie das so ist, so ein paar Ereignisse, habe ich mir gedacht, so irgendwie, Ruhrgebiet, ah ja genau, eigentlich eine wichtige Sache war, mir wurde eben dieser Kuhstall, wo die Station meiner Mountainbike-Schule Bike Ride war, ist mir gekündigt worden. Und dann habe ich eben angefangen zu überlegen, so wo will ich denn eigentlich hin und wie mache ich denn jetzt? Und in dem Jahr bin ich auch viel gereist, war in Utah unterwegs und in Kanada und in den Alpen, wie ich war ich dann sowieso immer recht viel. Und dann habe ich mir gedacht, so, mal irgendwie möchte ich doch da leben, wo die Landschaft gleich so ist, wie ich es am meisten liebe, nämlich mit Bergen. Und habe überall so rumgefragt, hey, wo ist denn cool zu leben? Und dann kam immer mal wieder so Innsbruck ins Spiel. Das kann ich so vom Vorbeifahren auf dem Weg zum Gardasee und hat mich jetzt irgendwie gar nicht so unbedingt so gekickt, wo ich dachte, naja, mal gut, irgendwie ist das so schön da. Und dann hat der Harald Philipp, mich mal quasi eingeladen, hat komm, ich zeig dir Innsbruck und das ist cool da und ich bin dann auch wieder da und das ist voll lässig. Und eben, dann habe ich Innsbruck mir angeschaut und am dritten Tag entschlossen, dahin zu ziehen, weil es wirklich cool war. Und eben, dann kurz drauf habe ich ein WG-Zimmer gehabt und bin dann dahin gezogen, habe meine Firma eben anders aufgestellt. Einen kleinen Kuhstall im gleichen Gebäude, dann nur noch betrieben und bin dann hier nach nach Innsbruck gezogen, habe dann da aus Bike Ride weitergemacht und ja, irgendwie keine Sekunde bereut die ganze Sache, ja.
Mhm. Ja, ich meine, da wo du jetzt wohnst oder da wo du auch immer gewohnt hast in Innsbruck, ist es natürlich auch extrem schön, weil du eben ja jetzt nicht in der Stadt richtig drin wohnst und früher auch nicht so richtig drin gewohnt hast. Das heißt, du hast ja wirklich noch so, ja, so ein bisschen wie so dörflich, aber trotzdem mit Stadtanschluss, ne?
Ja, das ist schon extrem cool. Also ich hab irgendwann mal so ein Interview gelesen mit Richie Schley und Wade Simmons. Oder jeweils deren Interview, das waren so klassische Fragen. Und dann sagte der eine, der Wade sagte, so war die Frage, wo möchtest du leben? Und er sagte, in North Vancouver. Mhm. Und genau da lebt er. Und Richie Schley wurde gefragt, wo möchtest du leben? Und
da, wo es teure Restaurants gibt.
Er sagte Whistler, da gibt es teure Restaurants. Und er hat eben in Whistler gelebt. Und jetzt kann ich eben auch sagen, so, wo möchtest du leben? Und ich möchte genau hier leben, eigentlich auch genau in dieser Wohnung, mit genau dieser Nachbarschaft. Jetzt eben habe ich sie eigentlich extrem gut erwischt. Ja, es ist eigentlich ja mein Traum da wirklich in Erfüllung gegangen, ja, würde ich schon sagen.
Ja, das ist sehr cool, ja. Du hast ja schon immer so ein Händchen gehabt für coole Wohnungen, hast du schon gesagt, du hast auf diesem Gutshof gewohnt, überall vom Muttental, wo man eigentlich super geil Radfahren kann auch und ja, diese ganze Gegend da war einfach mega cool und du hast auch immer ganz viele Freunde um dich rum gehabt, die dann auch irgendwie mit bei dir gearbeitet haben. Dann bist du nach Innsbruck gegangen und da musstest du dich ja immer wieder neu aufstellen. Du kanntest zwar irgendwie den Harald, aber hattest ja jetzt doch noch nicht so richtig viel Anschluss. Was kannst du denn sagen? Was ist denn so der größte Unterschied zwischen Innsbruck und dem Ruhrpott, wenn man mal die Berge weglässt?
Naja, man muss schon sagen, und das sage ich nach jetzt 12 oder 13 Jahren in Innsbruck, die Leute im Ruhrgebiet sind schon einfach extrem cool. Das ist wirklich ein aufgeschlossenes Völkchen. Da gibt's, so wie ich das erlebt habe, gerade so im Mountainbike, da gibt's total viel Miteinander und lasst uns alle irgendwie lustig haben. Sehr integrativ. Das ist hier schon vielleicht echt ein bisschen anders, dass sie nicht so offen sind vom Schlag her, die Leute. Wobei ich da null Probleme mit habe. Also ich habe hier genug offene Arme immer erfahren und da überhaupt kein Problem gehabt. Es ist halt leicht hier. Ich bin hierher gekommen und dann fragen mich die Leute, ja, was machst denn du so? Und ich so, ja, ich betreibe eine Mountainbike-Schule und ich bin Mountainbike-Fotograf. Und dann sagen sie, oh, geil, cool. So, dann bist du hier jemand, der hat es irgendwie geschafft, weil die Leute das nachvollziehen können vom Lebensstil. Mhm. Und im Ruhrgebiet ist so, aha, ist ja ein seltsamer Freak, so, weil das kennen die Leute da halt nicht so. Aber hier leben halt nur so Sportfreaks, ne? Ja. Das ist halt der Unterschied. Und diesen Eindruck hatte ich ja schon, so, dass hier die Leute können das halt gut nachvollziehen, ne? Die sind halt Skilehrer vielleicht oder so, oder. Ja, das gibt's einfach viel mehr hier. Sportuni und Berge und so. Also, genau. Aber eben dieses bisschen Grüppchenbildung und wir machen das wahre Wordreiten und ihr nicht oder so, das kenne ich jetzt aus dem Ruhrgebiet überhaupt nicht und das habe ich hier so ein bisschen kennengelernt. Aber eben, alles im Rahmen, alles halb so wild und ich habe mich hier immer von Anfang an extrem wohl gefühlt. Ja.
Wenn man jetzt auf die Karte schaut, ist ja der Ruhrpott eigentlich nicht so die perfekte Region zum Radfahren, weil auf der Karte ist das irgendwie ein grauer Fleck, wo nur Industrie ist, viele Autobahnen, dies und das, und es gibt halt keine Berge, so zumindest auf der Karte. Trotzdem ist die Region ja eigentlich super zum Mountainbiken. Was macht die Region denn aus?
Ja, das ist lustig. Da habe ich eben auch so ein Erlebnis, nachdem ich hier irgendwie 2 Jahre oder so in Innsbruck gelebt habe und bin dann mal wieder in die alte Heimat gefahren und habe mich mit dem Jörg Heidt getroffen von Last, alter Radl-Kollege von mir, mit dem ich immer super gerne Rad fahre. Und er sagte, hast du überhaupt noch Bock hier zu fahren? Und ich so, ja, mal schauen, gehen wir jetzt mal fahren. Und ich hatte so Bock zu fahren da, weil es einfach so lustig und spaßig ist, da zu fahren, weil eben diese ganzen Strecken, die da so, ja, teilweise auch gebaut sind oder die Trails haben halt einfach viele Kurven, man kann Speed haben, es gibt Sprünge und sehr ein ganz eigenes Fahren und so. Und das hat, macht halt mega viel Bock. Eben, es gibt eine riesen Szene, die sich auch gegenseitig pusht und eben sehr aktiv ist und eben, wie ich finde, ein sehr gutes Miteinander hat. Und ja, das macht es halt aus. Und 100 Höhenmeter, die wir halt so klassischerweise dann irgendwo hochtreten, vielleicht mal ein bisschen mehr, eben, fährst halt wieder runter und dann geht es aber gleich wieder rauf und ist auch lustig. Also ich liebe es nach wie vor. Wenn ich es jetzt bewerten soll, finde ich es halt schon geiler hier, keine Frage. Deswegen lebe ich halt hier, aber da ist es trotzdem cool.
Du bist ja so Teil von einer Generation an Mountainbikern aus dem Pott, die irgendwie auch heute noch sehr viel in der Bike-Szene unterwegs sind. Also irgendwie Dennis Stratmann, mit dem hast du früher viel gemacht, der ist Fotograf. Martin Donat ist irgendwie, hat ein Magazin. Aber auch Holger Meier kommt aus Dortmund eigentlich, also aus dem Ruhrpott. Der verheimlicht das nur irgendwie immer. wieso gab es dort so eine starke Szene an wirklich guten Fahrern in Deutschland?
Ja, ich glaube eben, das ist immer dieses eben sich dieses gegenseitige Pushen und sich treffen und sich miteinander fahren, das macht es wahrscheinlich aus. Also wir waren doch echt immer ein ganzer Haufen und die recht aktiv waren und miteinander gefahren sind und ich denke, das macht es aus. Eben, es gab da bei einigen auch einen BMX-Hintergrund, den ich eben auch habe, vom BMX Racing. Da hat man auch schon so ein paar Skills, die man dann aufs Mountainbiken umsetzen kann. Und ja, eben dieses Aufgeschlossensein, miteinander fahren, gegenseitig pushen, Spaß zusammen haben. Ich denke, dass das ausmacht, ja.
Du bist ja dann damals auch Downhill Weltcup gefahren, aber nicht so wie jeder mal Downhill Weltcup gefahren ist, also Capron, sondern du bist halt wirklich ein paar mehr Rennen gefahren und warst halt auch ja, da recht gut unterwegs. Wie warst du denn damals so aufgestellt? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich bin in die Zeit eigentlich, wo ich Weltcup gefahren bin, bin ich mit Holger Meier im Team gewesen. Wir sind damals für GT gefahren, was damals so wirklich eine der Top-Marken war. Wir sind da allerdings dann eben für den deutschen Importeur gefahren. Und das war für mich schon immer so Veranstaltungen zwischen Lust und Frust, weil wir, oder ich mir da schon immer auch größtenteils eine ziemliche Packung abgeholt habe, mir da doch recht um die Ohren gefahren wurde, ich in Deutschland dann doch irgendwie ganz, ganz gut unterwegs war, so in den Top Ten, aber eben die deutschen Downhiller und der Weltcup, das ist ja eh jetzt, da gab es dann mal so ein paar Ausnahmeerscheinungen, die da wirklich mal vorne reingefahren sind. Aber eben, da sind wir jetzt nicht die führende Nation. Und ja, das war halt echt immer so ein Ding. Grandiose Erfahrung, wirklich viel in Europa hauptsächlich rumgekommen. Und ja, echt gute Erinnerungen dran. Aber eben, ich weiß auch, ich musste damals mit einer RockShox Judy DH mit 8 cm Federweg fahren, die aus Elastomeren bestand. Und die Topfahrer hatten halt schon einen Boxer. Die hatte damals 15 cm Federweg. Und das war halt eine andere Welt halt. Und,
Elastomer für die Leute, die es vielleicht nicht mehr wissen, federt so schnell ein wie aus. Oder?
Genau, das kann man mit einem Radiergummi, was man in seine Gabel einbaut, ungefähr vergleichen. Ja.
Ja. Ja, du hast
das war jetzt noch nicht ganz so high-end.
Du hast mir mal eine Geschichte erzählt, dass ihr irgendwie innerhalb von einer Woche von Südfrankreich nach Schweden hochgefahren seid und dann dort irgendwie ein spezielles Erlebnis mal auf der Strecke hattet.
Ja, das war der längste Trip auf jeden Fall. Das war Cap d'Ail, legendär. Das ist direkt bei Monaco, schön am Mittelmeer. Und in der Woche drauf war Rennen in Åre in Schweden. Und das ist echt so in der Mitte von Schweden. Es ist echt weit weg. Und das habe ich eben mit dem Holger Meier gemacht. Und wir haben es ein bisschen aufgeteilt mit dem Fahren. Unser damaliger Teammanager, der Rainer Gerster, hat uns dann noch so irgendwie bis, weiß ich gar nicht mehr, bis Freiburg hat der uns gefahren und dann sind wir nach Dortmund und dann in das Auto vom Vater vom Holger und dann sind wir mit der Fähre hochgefahren und als ich dann in Aare war, war ich so müde, dass ich diesen schwedischen sehr starken Kaffee, da brauchte ich schon immer einige extra Portionen, damit ich überhaupt wieder aus meinen Augen rausgucken kann. Und genau, da war das genau die lustigste Geschichte, grandios, oder ich finde sie lustig, es war extrem matschig da. Da war, hat irgendwie lange Schnee gelegen und es war irgendwie erst im Mai, oder schon im Mai dieser Weltcup und es war extrem matschige Strecke und ich habe mich da irgendwie so durchgewühlt mit meinem 8 cm Federweg und bin in so eine Matschkompression voll rein, habe mein Gleichgewicht verloren und bin so im mehr oder weniger 90 Grad Winkel von der Strecke geschossen, genau auf François Gachet und Nicolas Bouillot zu, die wirklich zur Seite springen mussten, damit ich sie nicht zusammenführe. Und eben François Gachet war Europameister zu der Zeit und Nicolas Bouillot zigfacher Weltmeister. Man, die Namen werden vielleicht auch jetzt noch einige kennen.
Ja.
Den Bouillot, der ist jetzt auch noch in der EWS, fährt da jetzt E-Bike und
ja.
Ist da, gehört da zu den Gewinnern. Also wirklich die absoluten Legenden des Sportes und ich hätte sie fast zusammengeführt.
Ja, also ja, war wahrscheinlich
sehr
auch
sehr peinlich.
Die haben dann auch gedacht, nee, der Junge hat es im Griff. Auf alle Fälle.
Dem
prognostizieren wir eine gute lange Karriere.
Große Karriere, ja. Hat gleich die Talentscouts auf mich angesetzt, aber die haben mich irgendwie nicht mehr wiedererkannt, dann glaube ich.
Ja, schade, ne? Wahrscheinlich andere Versuche oder whatever.
Genau. Ja, man weiß nicht. Damals hatte ich nur lange Haare.
Ja, die hast du ja noch erschreckend lange durchgezogen. Um ehrlich zu sein.
Ja, hätte ich lang genug durchgezogen, wären sie jetzt wieder.
Jetzt wird es wieder kommen, ja, irgendwie. Genau.
Ja, naja, aber ich glaube, I'm over it.
Ja. Damals gab es ja irgendwie noch so eine Zeit, wo Downhill einfach viel mehr im Fokus stand. Also, es wurde irgendwie bei Eurosport übertragen. Grundig war dort präsenter und da gab es auch richtig Geld zu verdienen. War das auch so die Zeit, als du dabei warst oder war das schon danach?
Nee, also Grundig Weltcup bin ich noch gefahren. Mit dem richtig Geld verdienen, das hat mich jetzt persönlich nicht so getroffen. aber ja, da gab es schon so ein paar Stars, die, wo das wohl der Fall war. Aber eben, das war jetzt irgendwie eine andere Liga. Und ja, das war schon lustig. Also es war schon irgendwie extrem cool. Eben, du hast eben Kaprun gesagt. Bitte, das war halt irgendwie lustig. Da Gott sei Dank zum Weltcup und da waren halt 500 Fahrer da, weil es war halt offen und da war halt abends einfach echt Party und das war echt ziemlich cool. Also es waren einige extrem coole Partys auf den Weltcups. Da hat mal MTV immer Partys gemacht, samstags abends. Und wenn man dann halt nicht ins Finale gekommen ist, dann konnte man sich halt in dieser Party recht gut amüsieren. Da gab es nämlich auch Freigetränke und es ist wirklich ordentlich abgegangen. Es war extrem lustig. Ja.
Ich habe mal Rob Warner interviewt und der meinte, heutzutage ist die größte Challenge der Mechaniker und Teammanager, das Rad im besten Zustand auf die Strecke zu bringen. Und damals war es einfach die Challenge, die Fahrer im besten Zustand auf die Strecke zu kriegen.
Ja, also jetzt wurde es eben gesagt, ich hatte nämlich jetzt wirklich auch gerade Rob Warner, da hatte ich wirklich noch ein Bild mit dem, wie er eben auch auf der Party war. Und so einige Fahrer, gute Fahrer, haben sich dann schon zurückgehalten, eben an dieser Party vor dem Renntag. Aber eben Rob Warner habe ich wirklich ein Bild, wie er da auch ordentlich bei der Party unterwegs war. Ja,
auf alle Fälle.
Ja, das ist schon lustig. Eben, ist schon lustig. Also eben, da ist jetzt echt schon lange her, aber eben an Rob Warner kann ich mich noch gut erinnern.
Ja.
Aber der war immer eine gute Runde schneller als ich.
Ja, ich glaube, der hat denn nicht mal, ist er nicht aufs Treppchen gefahren oder hat sogar Kaprun einmal gewonnen? Oder also ich weiß nicht, ob er gewonnen hat,
ja,
aber auf alle Fälle.
Also ein Weltcup hat er auf jeden Fall gewonnen, ich weiß nicht mehr so ganz genau, welcher das war, aber eben als er bei dem Weltcup, wo er mal aufs Treppchen war, irgendwie bei einem war ich auf jeden Fall auch, denke, ja. Das habe ich noch so im Hinterkopf. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, es könnte in Italien gewesen sein, in, wer ist das nochmal? Ja, habe ich jetzt. Ist schon recht lange her, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Damals war ja relativ viel Geld im Sport und man muss ja sagen, der Sport hat sich ja nur, also, oder hat sich zum Besseren verändert, was das Thema Aussehen angeht. Also es ist halt natürlich jetzt viel interessanter zuzuschauen, weil die Leute fahren viel schneller, es gibt viel größere Sprünge, die Technik der Räder hat sich total verändert und trotzdem ist dieses große Geld nicht im Downhill-Sport geblieben. Was ist mit dem Sport passiert? Warum nicht?
Ich bin nicht sicher, ob das wirklich so ist. Also jetzt wahrscheinlich ist das große Geld nicht mehr da, weil die Räder so teuer geworden sind und da ist jetzt das ganze Fahrrad, ganze Geld weg.
Das früher kann, hat man halt kann gut sein, ja.
für weniger der Hälfte des Geldes von heute ein echt Top-Fahrrad kaufen können. Mhm. Also eben, wie das immer so ist, es gab halt einzelne Medien, wenn es da drin war, war es halt größer. Die ganze Medienlandschaft war eine andere. Die Vielfalt der Sportarten hat sich sicher auch nochmal gesteigert, wo also das Interesse sich irgendwie auf mehr verschiedene Sachen verteilt.
Wobei ja jetzt gefühlt immer noch die gleichen Sachen. Also es ist immer noch irgendwie Fußball, Tennis, Formel 1.
Ja, schon. Aber eben, jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen. Ebenso genau weiß ich es auch nicht, wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass jetzt so wenig Geld im Mountainbikesport ist. Wir erleben jetzt gerade wieder einen extremen Boom.
Es ist nur einfach nicht bei uns beiden so angekommen. Trends.
Ja, genau, eben, ja, das ist schon so. Also meine, ich glaube schon, dass es doch auch einige gibt, die gutes Geld verdienen, aber du musst halt dann ein Weltklasse-Athlet sein. Mhm. Und da kann man schon gutes Geld verdienen. Und es gibt vielleicht auch einfach mehr Weltklasse-Athleten. Die Leistungsdichte ist wesentlich höher. Mhm. Vielleicht gibt es dann einfach weniger Leute, die halt so ungefähr jedes Rennen gewinnen und siebenmal hintereinander Weltmeister werden, weil die Leistungsdichte einfach noch viel höher ist. So. Mhm. Und dann sind vielleicht die Gehälter nicht so hoch. Also ich weiß nicht, ob das so ein Unterschied ist. Mhm. Ich glaube, dass jetzt auch nach wie vor sehr viel Geld in so Teams reingesteckt wird, weil eben das ganze professionelle Umfeld auch viel Geld kostet. Ja. Die ganzen Reisen, Mechaniker, Material, Schnick, Schnack, Schnuck. Da bin ich jetzt nicht sicher, wie das ist.
Mhm. Aber es läuft eben aktuell...
deutschen Downhill.
Es läuft aktuell halt nicht mehr im linearen Fernsehen, aber das soll sich ja eventuell wieder ändern. Das wäre ja nicht
die Frage, ob das gut oder schlecht ist, halt, wenn, also das lineare Fernsehen, so das klassische, ist irgendwie.
Genau, es ist halt die Frage, ob das lineare Fernsehen von heute noch immer das ist von vor 20 Jahren. Genau, eben. Also es hat wahrscheinlich nicht mehr so die Reichweite. Oder auch nicht mehr so den Impact.
Also, eben, das verteilt sich einfach. Ne? Du hast halt 1000 Kanäle, wo die Aufmerksamkeiten hingehen und es ist eben nicht mehr das Magazin, wo du drinstehen musstest, damit alles wissen, sondern es ist halt jetzt ein Magazin unter, weiß ich jetzt in Deutschland, keine Ahnung, 5 Magazinen, ich weiß nicht genau, wie viele es da jetzt relevante gibt, die dann gegen noch 4 Internetseiten antreten müssen und gegen Facebook und Social Media so, ja, dann verteilt sich es einfach. Das ist einfach nicht mehr so. Ja. Nicht mehr so eindeutig. Ne?
Ja, dann sind wir gespannt, was da echt noch kommt. So. Ich hoffe auf alle Fälle, dass da noch das Red Bull hat das schon immer sehr gut gemacht, aber das einfach noch einer größeren Menge an Leuten zugänglich zu machen, wäre, glaube ich, schon echt nice. So.
Auf jeden Fall.
Weil die Action und das, was die Leute da reinstecken, ist halt schon echt beeindruckend. Und ich finde es schon auf alle Fälle spannend. Du hast ja dann irgendwann, du bist dann zwar noch Rennen gefahren, aber keine internationalen mehr und hast dich dann irgendwann dazu entschieden, eine Fahrtechnikschule zu machen, Bike Ride. Und das war aber zu einer Zeit, wo es dieses ganze Thema Fahrtechnik eigentlich noch nicht so gab. Ich meine, heute kannst du ja wirklich fast in jedem Dorf einen Fahrtechnikkurs machen. Das war früher noch anders. Wie bist du da drauf gekommen, das zu machen und warum hast du das dann gemacht?
Ja, also ich habe Stefan Herrmann hat angefangen, Fahrtechnikkurse anzubieten. Und da hat er mich gefragt, ob ich für ihn arbeiten will als Lehrer. Und da habe ich gesagt, ja, cool. Und eben Er hat mir dann erklärt, was er meint, was ich mit den Leuten veranstalten soll, was ich ihnen erzählen soll und so. Und dann habe ich die ersten Kurse gemacht. Das war damals in Tottenau. Das war ja so der erste Bikepark in Deutschland. Mhm. Und das war so, wann war das so, 96, 97, mhm. so rum in den Jahren. Also schon echt schon ganz schön lange her. Mhm. Und dem muss man wirklich sagen, der Stefan Herrmann war da echt der Erste. Und da habe ich halt gemerkt, oh, das kann ich irgendwie ganz gut. Ich kann den Leuten erklären, was sie besser machen können. Ich sehe, was sie vielleicht nicht so gut machen und kann sie gut korrigieren. Und so dachte ich, oh ja, das ist irgendwie ganz gut und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und dann habe ich so, ich habe Fotografie studiert, bin halt meine Rennen gefahren und war viel Fotofahrer für Magazine. Und habe mir gedacht, ja, irgendwie muss das jetzt ja mal so langsam eine berufliche Richtung nehmen und was will ich denn dann machen? Und mit der Zeit und intensiver Arbeit dachte ich, na, irgendwie Mountainbiken, das ist schon so mein Ding, das ist das, was ich am meisten liebe und da will ich jetzt Gas geben. Und hatte dann mal so kurz die Idee, ich möchte jetzt Weltmeister werden im Downhill. Mhm. Habe dann auch einen Monat lang einem sehr strikten Trainingsplan gefolgt, um dann festzustellen, Manfred, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so das, was dich ausmacht.
Aber du hast es einen Monat lang versucht. Also ich meine, du hast wirklich alles gegeben.
Ja, ja. Blöd war halt, dass in diesem Monat, das war eine Off-Season, dass da keine Weltmeisterschaft wäre. Sonst wäre es, vielleicht wäre es ja was geworden. Aber ja. Ich habe halt dann mir schon gedacht, so ja, irgendwie, also mein Talent ist vielleicht nicht ganz so, dass jeder von mir sagen würde, ja, das könnte guter Weltmeister werden und irgendwie dieses mit dem Trainingsplan fahren, das ist jetzt vielleicht auch nicht so das, was ich so am allerliebsten mache. Ich bin halt immer, ich habe immer nach Lust und Laune und Spaß am Fahren mich orientiert und bin so halt gefahren. Und der Trainingsplan war jetzt echt nur, ja, hatte ich mal so ein bisschen irgendwie so im Hinterkopf, aber das war jetzt nicht so das Ding, wie ich eigentlich gefahren bin. Und dann habe ich festgestellt, okay, das Talent fehlt, dieses ganze Mindset, das habe ich einfach nicht, das bin ich einfach nicht. Und was kann ich denn? Und dann dachte ich, ja eben, das Unterrichten kann ich gut. Und dann war eben diese Idee, eine Mountainbike-Schule zu gründen mit einem anderen Konzept, das es bisher so in diesen allerersten Ansätzen gab, wie der Stefan Herrmann das eben gemacht hat, sondern das mache ich jetzt im Ruhrgebiet, da wo die Leute leben und nicht da, wo die Leute vielleicht einen Urlaub machen oder extra hinfahren. Mhm. Und ja, mit dieser Art von Konzept war ich sicher der Erste. Und dann habe ich eben 1999 die Hornberg-Schule Bikeride gegründet und war dann eben eigentlich zusammen mit dem Stefan die Ersten, die es wirklich professionell angeboten haben. Mhm. Stefan macht es eben schon ein bisschen länger, hat sich aber eigentlich auch erst in diesem Jahr wirklich selbstständig gemacht. Genau, und dann habe ich das gemacht. Das war auch extrem mühsam, weil da musste ich wirklich jedem erst erklären, was wir da eigentlich machen und wieso man eigentlich einen Fahrtechnikkurs belegen sollte, könnte, weil Fahrradfahren kann ja jeder irgendwie. Und also die ersten zwei Jahre waren echt hardcore mühsam, da irgendwie, ja, irgendwie an die Kunden zu kommen. Das war schon wirklich sehr, sehr schwer, ja.
Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen halt, klar, das Konzept ist natürlich gut, das dort zu machen, wo die Leute wohnen. Wenn die Leute, die dort wohnen, aber noch gar nicht wissen, dass sie einen Fahrtechnikkurs brauchen oder noch gar nicht so, ne, dann ist es halt irgendwie schwierig. Aber du hast das ja gut gemacht und hast ja dann auch wirklich viele Guides gehabt und vor allen Dingen, was man halt sagen muss, du hast immer sehr gute Guides gehabt, finde ich. Also, ich meine, Ausnahmetalent war natürlich ich, aber...
Ja, ganz klar.
Nee, aber du hast halt grundsätzlich, also du hast einfach eine coole Truppe da gehabt und hast dir aber auch immer sehr viel Mühe gegeben, die Leute auch auszubilden und dir da einfach viel, viel Zeit genommen und hast dann zu den besten Zeiten auch wirklich ganz schön viele Leute dadurch geschleust, oder? Also, du hast ja mehrere Standorte. Hauptstandort war sicherlich Witten, aber da sind am Wochenende dann schon so, was, 3-4 Kurse gelaufen, oder? So über 2 Tage verteilt.
Ja, genau. Ja, also, wir haben ja im Ruhrgebiet halt Kurse gehabt, dann im Frankfurter Raum, dann war ich immer mal wieder in Hamburg und so. Das eben war schon recht viel und ich hatte eben tatsächlich teilweise weiß ich nicht, mal so bis zu 6 Gruppen an diesen verschiedenen Standorten an einem Wochenende. und so. Das waren, ja, das war schon gut. Mhm. Und eben die Jungs, die eben für Bike Ride gearbeitet haben, das waren halt alles irgendwie Leute aus meinem Umfeld, wo ich wusste, das sind coole Dudes, so nette Kerle, die mag ich, die können gut Fahrrad fahren, die sind passionierte Radfahrer und die das eben auch weitergeben wollen. Und das war dann echt so, wie, ja, ich arbeite mit meinen Buddies halt, ne?
Ja, es war echt immer.
Und eben viel aus dem Downhill.
War immer super Stimmung. Und man muss aber jetzt auch sagen, also du hast damals auch schon immer sehr gut bezahlt. Wenn ich das jetzt so mitbekomme, was heute die Guides bekommen, ich meine, das ist seit ich. Als ich für dich gearbeitet habe, wie gesagt, das ist 15 Jahre her. Und heute bekommen die Leute nicht mehr, sondern eher weniger, wenn ich so höre. Und da hat sich ja schon einiges verändert in der Zeit. Und da ist, also das hast du schon immer echt sehr gut gemacht und immer sehr fair auch da mit deinen Leuten geteilt. Das,
ja. Ja, also meine überbezahlt habe ich da sicher keinen. Und was auch für den Geschäftsführer galt, der ist auch nicht gerade überbezahlt gewesen. Ist halt durchaus ein schwieriges Geschäft. Und eben damals gab es halt erst so zwei professionelle Anbieter und dann irgendwie drei, vier. Und jetzt eben findest du wirklich extrem viele Anbieter. Hm. Ob professionell oder nicht, ist dann auch wieder so eine Frage. Mhm. Wie du sagtest, du kannst in jedem Dorf, in jedem Fahrradgeschäft, an jedem Hotel, in jeder Region, alle buhlen sie um Kunden. Hm. Und dadurch hat sich das ist es jetzt eben sehr verzweigt und es gibt 1 Million Kanäle, auf denen man wo man um die Aufmerksamkeit buhlt. Damals war es halt sehr schwierig, das überhaupt zum Starten zu bringen, das Bewusstsein für die Not oder für diesen Zweck der ganzen Sache zu bilden. Und dann, ja, war das eine Zeit lang ziemlich gut und jetzt wird es halt schwierig wegen der vielen Anbieter und der, unglaublich vielen Möglichkeiten und der, eben, wo platziere ich eine Werbung und wie viel Energie stecke ich da rein? Ne?
Also das ist natürlich auch eine grundsätzliche Schwierigkeit. Du hast ja schon gesagt, es gibt halt bessere, es gibt halt schlechtere, es gibt halt teure, es gibt halt günstige. Wenn ich jetzt Beginner oder Fortgeschrittener bin und möchte gerne Basic 1, Basic 2 Kurs machen, kenne mich aber jetzt gar nicht so richtig aus. Wie finde ich denn einen guten Fahrtechniktrainer, der mir das vernünftig beibringt und was darf, sollte so ein Kurs kosten, damit das auch was Vernünftiges ist? Weil so ein richtiges Label, offizieller Fahrtechniktrainer, gibt es ja nicht oder es gibt ja auch keine wirkliche, es gibt zwar eine Ausbildung, aber die ist ja nicht verpflichtend.
Ja, also beste Guideline ist bei www.bikeride.de.
Natürlich.
Natürlich. Ja, es ist eben, das ist schwierig eben. Das kann ich jetzt so auch gar nicht sagen, wie man das alles herausfindet. Eben mittlerweile bin ich eben Ausbilder bei der DIMP, Deutsche Initiative Mountainbike. Das ist eben so einer der größten oder der größte Ausbilder in Deutschland für Guides und Fahrtechniklehrer. Da gibt es eben eine Zertifizierung und da gibt es dann zumindest mal eine Ausbildung für die Leute. Diese Zertifizierung sollen sie auch öffentlich darstellen. Mhm. Das heißt, da ist mal das ist quasi so der erste Schritt in so eine Professionalisierung. Wobei ich eben auch sagen muss, wir sind da eben auch noch am Anfang. Die Leute, die dort eine Zertifizierung haben, sind nicht unbedingt die Leute, die bei BikeRide arbeiten dürften, sofort. Ja, da gäbe es noch viele, die sich dann noch weiterbilden müssten.
Ja.
Das heißt also eben, das Niveau ist ein gewisses und da gibt es auch ganz unterschiedliche Leute mit viel Talent, mit wenig Talent, mit viel Vorwissen, mit weniger Vorwissen, wie im wahren Leben das sonst auch. Und jetzt.
Es ist so schön, wie du rumruderst und in überhaupt gar kein Fettnäpfchen reintreten möchtest. Aber mach ruhig weiter.
Naja, ja, so. Es ist ja, ich habe die Wahrheit ja, oder ich habe das nicht mit Löffeln gefressen. Aber eben, es ist halt einfach, es ist ein unübersichtlicher Markt. Und ich kann dir und auch den Hörern nicht sagen, so achte darauf, das darf das kosten. Mhm. Also, genau, das ist schwierig. Also meine Tageskurse haben 125 Euro jetzt zuletzt gekostet, wenn sie in der Gruppe stattfinden. So.
Ja.
Das ist so das Ding. Und da finde ich, bin ich nicht zu teuer. Ich würde es eigentlich lieber teurer anbieten, aber ja, das ist jetzt so mal mein Preis gewesen, ob der jetzt gut oder also ob der für mich gut ist und ausreichend ist, es sei dann auch wieder dahingestellt halt. Aber ja. Es gibt sicher welche, die es viel billiger machen, aber eben ist es dann schlau. Es ist eben extrem schwer von dieser Dienstleistung zu leben. Und wenn ich das machen will, dann wird es nämlich echt richtig kompliziert. Hm. So mal eben sagen, ja, cool, ich mache das so mal nebenher und am Samstag mache ich mal einen Kurs mit den Leuten und geil, da habe ich jetzt irgendwie 250 Euro verdient. Aber eben, das ist halt weit davon entfernt, ein professionelles Angebot zu sein, von dem man irgendwie leben kann. Und das ist gerade eigentlich ein Problem in unserem Markt, dass die Leute, die es professionell machen wollen, eben das eigentlich fast nicht machen können, weil dieses Preisgefüge so niedrig ist, weil da so viele Hobbyisten unterwegs sind, denen es irgendwie egal ist, wie viel Geld sie da verdienen, weil sie da nicht von leben wollen.
Ja, es ist schon spannend, ne? wenn man überlegt, 1999, also vor 23 Jahren hast du das Ding gegründet und jetzt geht man so langsam, dass man sagt, ja, wir sind so an den ersten Steps einer Professionalisierung von diesem Guiding. Das ist schon crazy, wie lange das dauert.
Ja, ja. Absolut, ja. Das stimmt. Ja, also eben in der DIMP arbeiten wir auch in diese Richtung hin, dass es da weitergeht. Hier in Österreich gibt es eben auch Stimmen und Bemühungen, das in diese Richtung laufen zu lassen, dass das alles reglementierter ist. Jetzt beim Skilehrer ist es halt auch deutlich reglementierter. Aber eben, bei Skilehrer verdienen sie ja auch keine goldene Nase. Ja, es ist einfach ein.
Aber die leben heute noch das Leben, was damals noch die Weltcup-Fahrer in Kaprun gelebt haben. Dann geht es mehr um die Party. Genau. Nein, ich weiß nicht, ob das noch so ist. Keine Ahnung.
Ja.
Du hast ja irgendwann dann dich so ein bisschen von so Tageskursen getrennt, beziehungsweise hast es nicht mehr so forciert und hast dich mehr auf so Reisen oder beziehungsweise auf so Wochenenden spezialisiert. Warum der Schritt?
Ja, zum einen lebe ich halt in Innsbruck und habe hier meinen Lebensmittelpunkt und da ist es natürlich nicht so einfach, an anderen Standorten, die 750 Kilometer entfernt sind, das alles so top in Schuss zu halten und eben zum Beispiel Nachwuchs gut zu finden auf dem Niveau, auf dem meine bisherigen Mitarbeiter halt waren, die ich ja damals ganz viel so gefunden habe, dass ich einfach mit denen sowieso Fahrradfahren war. Das waren halt meine Buddies. Aber eben, die werden auch älter, die haben auch Jobs und Familie und haben da noch nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, man muss da echt immer gucken, dass nach dem Nachwuchs auch wieder herkommt. Dann ist es auch eine finanzielle Sache gewesen, dass es eigentlich auch nicht sonderlich lukrativ war für den Verwaltungsaufwand, der dahinter stand. Und dann auch immer mal wieder so schlechte Launen von Forstämtern mir da entgegengekommen sind, war einfach sehr viel, ja, da waren sehr viele Schwierigkeiten und in erster Linie war halt eben, ich lebe hier in Innsbruck, also biete ich doch die Sachen an, die ich von hier aus wirklich am besten machen kann und das waren eben so, ja, Mehrtageskurse, Reisen in den Alpen.
Was sind da so aktuell die Angebote, die jetzt für dieses Jahr kommen?
Also, ich fahre E-Bike im Steinegger Hof in den Dolomiten. Das ist immer extrem cool mit dem Hotel im Steinegger Hof vom Kurt Resch. Das ist auch ein
Kurt haben wir auch in dem Podcast hier schon mal interviewt.
Genau.
Das lohnt sich auf alle Fälle, genau, da mal vorbeizuschauen bei dem Megatyp.
Ja, das ist extrem nett. Wir haben ein extrem gutes Verhältnis. Ist ein sehr familiäres Hotel mit extrem warmer Stimmung. Also das taugt mir gut und eben super Gegend. Da habe ich einiges im Angebot. Dann werde ich nochmal mit meiner Lieblingsgruppe nach Aosta fahren. Das ist halt so eine geschlossene Gruppe, die jetzt schon seit Jahren mit mir immer im Herbst unterwegs sind. Und da freue ich mich schon drauf. Im letzten Jahr waren wir auch schon in Aosta, das war mega cool. Und ja, mache ich noch ein paar Sachen im Finchgau. Und hier in Innsbruck eben lasse ich mich auch gerne buchen von Gruppen oder von Einzelpersonen, um dann hier in dem Innsbrucker Raum was zu machen.
Ja.
Oder in Südtirol.
Okay.
Ja. Und ansonsten eben arbeite ich jetzt, mache ich wirklich sehr viel für die DIMP als Ausbilder für Guides und vor allen Dingen für Fahrtechniklehrer.
Ja. Ja, ich glaube, das ist wirklich super wichtig, dass das vorangeht und dass dann vor allen Dingen auch so Leute mit deiner Expertise da dabei sind und das Ganze nach vorne treiben, finde ich schon.
Ja, wir arbeiten eben auch ein bisschen wir überarbeiten auch den Lehrplan und es ist eben extrem wertvoll, sich da in diesem Kreis auszutauschen von den Leuten, die sich da wirklich sehr intensiv mit befassen.
Mhm.
Und da ja ist jetzt eine Menge frischer Drive drin, dass sich da Dinge auch wirklich weiterentwickeln.
Mhm.
Und eben, ich bin da mit dem Hermann Mayer, ist ein sehr guter Freund von mir und der ist halt wirklich echter Sportwissenschaftler durch und durch.
Ja.
Und eben mit dem, das hat mir jetzt auch sehr viel Motivation gebracht, der ist dort engagiert und der hat mich jetzt so richtig motiviert, da auch mitzumachen. Und die Kollegen sind halt super, wirklich alle erfahren. Und ich lerne halt dort verschiedene Arten auch kennenzulernen, wie man Sachen vermittelt und worauf man achtet. Und meine eigene Expertise, mein eigenes Wissen wird dadurch auch noch viel besser. Das ist extrem wertvoll.
Ja, das glaube ich. Also das ist cool, dass es da so eine Gruppe gibt, die sich darum kümmert. Weil ich sehe da schon auch immer so ein bisschen das Problem, dass es noch zu wenig wirklich, zu wenig durchsichtig ist, wer gut ist, wer nicht gut ist, wer auch eine Ausbildung gemacht hat und
ja.
So. Finde ich schon gut. Du hast ja schon gesagt, du bist früher sehr viel gereist. Wir sind auch zusammen sehr viel gereist und haben sehr viele lustige Sachen erlebt. Wir waren irgendwie gemeinsam in Kanada, wir waren viel in Europa unterwegs. Wir waren im Indischen Ozean, sind dort ein Rennen mitgefahren.
Ja, geil.
Und auf einem unserer Trips bist du fast mal in Kanada geblieben. Weil du einfach deinen Reisepass beim Einchecken des Fahrrads auf dem Rollband verloren hast. Kannst du dich daran noch erinnern?
Das habe ich ein bisschen aus meinem Gedächtnis gestrichen, diese Peinlichkeit. Ja.
Ich weiß noch, also ich bin halt so durch alte Bilder gegangen und habe das halt gesehen. Ich habe so wunderschöne Videos davon. Und du hast versucht, dein Fahrrad auf dieses große Fahrrad, diesen Scanner zu laden. Dabei ist dir dein Pass auf das Rollband gefallen. Und diese Rollbänder sind ja nicht zusammen, sondern irgendwo hört ja das eine auf und das andere fängt an. Und das Fahrrad rollt schön drüber. Ein Pass aber zum Beispiel fällt dann halt dazwischen.
Ja.
Und ich merke schon, ich soll es nicht weiter ausführen, aber es hat ja dann doch noch
geklappt. Kann man schon mal machen. Ich weiß schon, warum ich, wenn ich mit meinem ganzen Zeug hier unterwegs bin, warum ich wirklich gerne früh am Flughafen bin, damit man ein bisschen Luft für solche Aktionen hat.
Ja, es braucht einfach seine Zeit, bis man mit 2 Zollstöcken da seinen Pass wieder rausgefischt hat. Definitiv.
Ja. Oh Mann, ja.
Was, weißt du denn noch so, was insgesamt so dein bester Verreisetrip war, den du gemacht hast?
Ich tue mir immer schwer mit diesem, was ist das Beste, weil dieses,
Superlativ, ne?
Man muss jetzt nicht immer alles gegeneinander ausstechen. Also, Kanada war jetzt vom Fahren her natürlich wirklich extrem geil. Da war ich jetzt eben, war ich ja doch ein paar Mal und das war immer mega cool. Also, ja, traumhaft. Da würde ich jetzt auch immer gerne noch irgendwie ständig hin.
Mhm.
War ich jetzt schon länger nicht mehr. Ich finde es auch ganz gut, wenn ich jetzt irgendwie nicht ständig durch die Gegend fliege. Jetzt habe ich Familie und bin eh schon immer so viel unterwegs, deswegen ja, habe ich das jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gemacht. Aber das war halt schon, das war schon mal mega cool. La Réunion war natürlich auch echt ziemlich cremig. Na, ich finde eben, meine Philosophie ist einfach, die Reise oder das, was du gerade machst, das ist das Beste, was du gerade machst. Also, und deswegen, und also vom Fahren her war einfach Kanada schon definitiv am lässigsten. Also in British Columbia zu fahren, mit Sunshine Coast und dann Whistler, das war schon, da waren wir zusammen halt unterwegs. Genau. Das war schon extremst super duper, ja.
Ja. Ja, das ist schon eine super Gegend. Was würdest du denn gerne mal sehen, was du bis jetzt noch nicht gesehen hast?
Oh, ich würde gerne mal ins Himalaya, ja. Mhm. Da würde ich extrem gerne hin.
Okay.
Oder...
Obwohl, Freund von uns beiden, Harald Philipp, war ja ein paar Mal da und es ist irgendwie schon spannend, aber so richtig die mega geilen Sachen erzählt er ja nicht. Davon. Was motiviert dich, da hinzugehen? Oder was fasziniert dich?
Ja, die Landschaft, die Kultur, das wäre jetzt schon so ein Ding, wo ich das einfach gerne erleben würde. Es muss jetzt nicht der geilste, flowigste Trail sein, dass ich sage, das ist jetzt eine coole Reise, sondern da geht es mir auch darum, die Welt zu erleben. Und da habe ich ja eine extrem hohe Affinität einfach zu spannender Landschaft und einer spannenden Kultur. Also da will ich schon gerne. Und da will ich halt da nicht irgendwie 5 Tage hin, sondern das würde ich gerne mal in Ruhe erleben auch. Ja? Mhm. Also das würde ich schon gerne machen. Ich meine, das ist jetzt mal die Sache, die mir jetzt als erstes eingefallen ist. Und eben mit dem Fahrrad kann man das schon auch machen. Dann hast du vielleicht nicht den super mega lustigen Trail, wo du ganz nur jauchzt, aber so ein Fahrrad ist ja schon irgendwie so ein Gerät, mit dem man auch schnell in Verbindung kommt mit den Menschen. Mhm. Und deswegen wäre das für mich auch eine Art, wie ich das auch gerne, mich dann auch gerne mal im Himalaya reisen würde. Mhm. Ja, genau.
Was ich
aber es gibt viele, also ich würde auch gerne noch mehr noch in die USA und da mir die National Parks anschauen und so, das einfach diese eindrucksvolle Landschaft, das ist schon so eine Sache, die mich natürlich sehr fasziniert. Ja.
Ja, das ist, da gibt es schon noch ein paar wirklich schöne Flecken, die ich bis jetzt auch noch nicht gesehen habe. Und was dich ja vor allen Dingen immer viel überall hingebracht hat, ist die Fotografie. Du hast ja schon gesagt, du hast Fotografie studiert, hast dann halt pausiert oder hast das aufgehört, weil Bike Ride kam und du dann halt Vollzeit damit zu tun hattest. Dann hast du wieder angefangen zu fotografieren, das Studium nicht beendet, aber hast halt fotografiert im Mountainbike-Bereich. Das machst du jetzt immer noch. Was fasziniert und interessiert dich am Fotografieren?
Nun, wieso ist man in etwas verliebt? Das ist immer schwer zu sagen. Also ich stelle immer wieder fest, dass ich das Still, wie es so schön heißt, also eben das stehende Bild, die Fotografie wirklich sehr liebe, auch wenn ich das so mit dem Video vergleiche, wo ich manchmal sage, eben dieser eingefrorene Moment, den finde ich oft schöner als das Video, obwohl wir ja natürlich gerade in so einer, vom Zeitgeist her alles sehr stark in ein Bewegtbild geht, aber ich habe immer noch, stelle ich so fest, eine ganz große Liebe für das stehende Bild. Ich will jetzt nichts gegen Video sagen, finde ich auch super, ich schaue mir auch gerne schöne Videos an, überhaupt keine Frage, aber eben, wenn ich dann sage so, ach geil, das ist jetzt eine richtig schöne Fotografie, dieser eine Moment, der so für das Größere steht, der das so einfängt, der das quasi diesen kurzen Moment ja, jetzt verewigt, ist jetzt ein bisschen groß gesagt, aber schon so ein bisschen, das finde ich einfach sehr faszinierend. Die Ästhetik dahinter, die Komposition, die das dann auch haben sollte, finde ich einfach wunderschön.
Man kennt dich ja vor allen Dingen aus der Mountainbike-Fotografie. Du hast also für von ihm fürs Magazin, Mountainbike, extrem viele Bilder gemacht, aber auch sonst alles Mögliche. Du hast mir aber mal von deinem Traum erzählt, dass du halt gerne mal irgendwie italienische Industriegebiete fotografieren würdest. Also ist da das Mountainbike-Fotografieren ja einfach nützlich, weil man damit jetzt Geld verdienen kann, weil es dann nicht so viele gab oder gibt. Und du dich natürlich da extrem gut auskennst. Oder ist das Mountainbike wirklich das, was du fotografieren möchtest? Weil grundsätzlich bist du ja eher auch so ein künstlerischer, hast ja so einen künstlerischen Ansatz. Oder würdest du lieber auch das noch machen?
Ja, also das Mountainbiken ist sicher mehr als so, ja, kann ich halt und dann mache ich das halt. Ich liebe ja das Mountainbiken über alles. Ich meine, mein ganzes Leben dreht sich ums Mountainbiken. Vom Geldverdienen über das, was ich immer schon gemacht habe. Ich meine, ich bin vor 40 Jahren jetzt tatsächlich so, habe ich angefangen quasi Radsport zu betreiben mit dem BMX-Fahren. Mhm. Und habe das nie aufgehört. Ne? Diese Liebe hat immer weitergeschlagen. Das ist einfach, das kickt mich einfach. Ich liebe es einfach. Ich liebe Fahrradfahren. Und wenn ich auf einem depperten, kaputten Stadtrad durch die Gegend rolle, liebe ich das. Und ich liebe eben auch diesen Ausdruck des Mountainbikens oder was du beim Fotografie eben so einfangen kann, die Landschaft, die sportliche Betätigung, die Action, das Können, das halt alles in der Landschaft zu machen, das ist ja das, was ich auch am Mountainbiken liebe. Ne? Selber runterzufahren in einer schönen Landschaft und als Fotograf davon, von dieser Liebe ein schönes Bild zu machen, das ist schon eine ganz große Leidenschaft von mir. Mhm. Aber eben, das ist auch nicht alles. Ich liebe auch gute Architektur, ich liebe Kultur, ich gehe eben auch in Museen und schaue mir Ausstellungen an von, ja, am liebsten moderner Kunst. Ich befasse mich auch mit der Fotografie außerhalb der Sportfotografie. Ich liebe gute Reportagefotos, ich liebe Architekturfotos und eben auch das möchte ich gerne machen. Ich fotografiere auch gerne eine Hochzeit, ja, das ist auch cool. Da habe ich früher immer so drüber gelacht, als ich Fotografie studiert habe, da dachte ich irgendwie, ja, ich müsste jetzt der große Künstler werden, habe aber irgendwie nichts auf die Reihe gekriegt. Und als ich mich dann einfach dem Mountainbiken gewidmet habe, war es irgendwie klar, das fällt mir leicht, weil das ist das, was ich liebe und ich muss jetzt nicht irgendwie irgendwas extra toll und extra intelligent machen, sondern ich mache einfach das, ich drücke das aus, was ich liebe, mhm. Und dann funktioniert das auch, ja. Und eben, das habe ich so früher mal, ja, Hochzeitsfotograf und so nach dem Motto, das ist ja nichts, aber wenn du das gut machst und das mit Liebe machst und das ist, finde ich das eine total spannende Sache, halt dann den Leuten dahinter auch was Schönes zu schenken. Mhm. Und es ist total, das ist so ähnlich schwierig, wie ein gutes Sportfoto zu machen, weil du musst halt zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle stehen und da eine schöne Komposition draus machen.
Hm. Nur, dass der Bräutigam nicht nochmal hochschiebt.
Genau, der schiebt nicht nochmal hoch und ich bin da teilweise, da bin ich echt unterwegs wie angestochen und renne da die ganze Zeit nur unterwegs und versuche halt die ganze Zeit irgendwie gute Kompositionen zu machen aus diesen Situationen, die ja eigentlich nicht unbedingt dafür gemacht sind. Das ist echt ähnlich anspruchsvoll wie ein Rennen gut zu fotografieren halt, ne? Mhm. Also ist auch okay, ne? Oder ich würde gerne Sozialreportagen machen und so, nur das druckt heutzutage ja kein Mensch mehr und da gibt es irgendwie kein Geld für. Heißt also, sich da so rein zu fuchsen, ist halt dann vom Aufwand her dann schwierig, ne? Mhm. Also, aber eben, ich mache auch Architekturfotos für Architekten oder Bauträger oder sowas, das mache ich auch. Und das mache ich auch wirklich sehr, sehr gerne, weil es mich auch interessiert.
Hm. Ja, das finde ich halt spannend, dass du da nicht nur so festgelegt bist aufs Mountainbiken, sondern dass du halt wirklich die Fotografie liebst. Und ich denke, da gibt's ja, das sind nicht alle, die Mountainbike fotografieren, weil viele machen das halt auch, weil die Mountainbiken cool finden. Aber bei dir ist halt, du findest halt beides extrem gut. Und das finde ich schön. Und jetzt musst du mir aber noch erzählen, was findest du gut an italienischen Gewerbegebieten?
Ich habe es immer noch nie umgesetzt. So. Das ist so eine Sache, die eben noch eigentlich aus meiner aus meiner Studienzeit, wo ich Fotografie.
Gut, die ist ja gerade erst, rum. Also da hat man natürlich auch wenig Zeit gehabt.
Das sind ja erst so circa 25 Jahre. Ja, eben. Ich habe einfach nicht die Zeit gefunden. Ja, keine Ahnung. Das ist eben die haben eine ganz, ich weiß gar nicht, ob ich das ausdrücken kann. Die haben eine ganz eigene Stimmung, eine ganz eigene Architektur, die sich sicher sehr unterscheidet von dem, was man in Deutschland oder Österreich so kennt. Ja, das ist eben eine ganz eigene Sache. Die sind außergewöhnlicher, dann haben sie teilweise schon einen leicht maroden Touch, weil sie vielleicht älter sind. Die Italiener sind ja manchmal eh so ein bisschen entspannter, was die Pflege von Fassaden betrifft, was ja dann auch viel den Flair ausmacht von alten Dörfern dort. Ja, irgendwie taugt mir das, ist schwer auszudrücken. Es ist halt diese ganz spezielle, das sind so Sachen, wo ich halt gar nicht. Ich will damit gar nicht unbedingt was ausdrücken, sondern nur aufzeigen, was ist als Zeichen unserer Zeit. So, ja. Mhm. Und eine Aufmerksamkeit lenken auf eine Sache, die vielleicht gar nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt und eine eigene Interpretation da reinbringen. Ja, wie auch immer. Also eben, das habe ich jetzt immer noch nicht umgesetzt. Allerdings habe ich jetzt so ein bisschen mal eine eigene Mountainbike-Serie fotografiert, die mir jetzt auch schon länger im Kopf rumgegangen ist und die dann eben auch so eher so einen leicht künstlerischen Anspruch hat, nenne ich jetzt mal so. Am Ende sehe ich mich nicht als Künstler, sondern als einfach irgendwie als Fotograf, wo ich eben so Infrastruktur, recht präsente Sendetürme, Lawinenverbauung, ganz abgefahrene Türme, die irgendwo in den Bergen sind, in Verbindung mit einem Mountainbiker gebracht habe. Mhm. Da habe ich jetzt eine Serie gemacht, mit der ich echt sehr zufrieden bin und dann hoffe, dass jetzt demnächst mal ein paar Veröffentlichungen kommen.
Ja, genau. Demnächst
kommt schon was.
Das wäre jetzt halt dazu, die Frage gewesen. Ist es jetzt erst für dich oder ist da ein Auftrag dahinter?
Nee, da ist kein Auftrag dahinter. Das ist jetzt so eine Sache, die mir schon lange durch den Kopf geht, wo ich eben tatsächlich mir erst überlegt habe, welche Bilder möchte ich machen, welche Situationen und dazu dann die Locations gesucht habe eigentlich. Mhm. Und das ist einfach nur eine Sache, wo ich mich als Fotograf mal austoben will.
Ja.
Da habe ich jetzt viele Bilder gemacht mit dem Tom Oehler und dem Stefan Eberharter, eben beides Lightville-Teamkollegen von mir und Weltklasse-Trailer. Und das Gute mit den Trailern ist, die kannst du halt irgendwo hinpacken und sagen, hier, mach mal was. Und dann sieht das cool aus. Yeah. Halt. Ja, dann sieht das cool aus. Und deswegen habe ich dieses Projekt eben mit denen gemacht. Und die sehen auch wirklich sehr gut aus, muss man sagen.
Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da bist du mit so einem riesen Blitzakku rumgelaufen, fette Blitzanlage, alles aufgebaut und dies und das. Wie hat sich in den ganzen Jahren deine Fotografie verändert? Und wie schaut die heute aus?
Ja, also die Blitzanlage war eher nahe einer Fehlinvestition. Die habe ich nicht so viel eingesetzt, bei so einzelnen Sachen mal. Aber eben so eine Blitzanlage geht echt ganz schwer in so einen Rucksack rein, dass man damit noch Fahrrad fahren kann. Und deswegen, ja, am liebsten fotografiere ich vom Fahrrad. Das heißt, ich fahre mit meinen Fotofahrern mit und suche dann eben on location irgendwie, schaue ich halt, das ist eine coole Landschaft, das ist ein guter Trail und wo machen wir denn ein cooles Foto? So, so arbeite ich eigentlich allergrößten Teil. Und eben Blitzen tue ich wirklich nur in absoluten Ausnahmen und eine große Blitzanlage habe ich seit sehr vielen Jahren nicht mehr verwendet.
Das heißt, bei dir wäre noch kleine günstig, Handblitze, eine abzugeben.
Ja, genau. Ja, tatsächlich. Ich bin eigentlich nicht sicher, was der Akku noch kann. Oder die Akkus. Also ich arbeite am liebsten mit dem Fahrrad und dann würde ich eigentlich gerne möglichst leichte Sachen haben. Das kommt so ein bisschen drauf an. Manchmal ist der Rucksack schon recht schwer. Wenn ich so Reisegeschichten mache, dann habe ich eine relativ leichte Ausrüstung mit der ich auch echt ganz gut Fahrrad fahren kann. Und wo es dann auch okay ist, wenn ich halt meine Fotosachen und mein Fahrrad den Berg hochtragen muss. Das habe ich halt auch schon wirklich sehr oft gemacht, ja.
Du Du hast Bike Ride, du hast die Dimp, du hast eine Family. Wie viel Zeit hast du noch zum Fotografieren oder wie viel fotografierst du aktuell noch?
Ja, man ist schon jetzt auch zunehmend ein Teil meines Einkommens, also oder ein größerer Teil meines Einkommens. Das heißt, ich fotografiere schon. Es ist tatsächlich so, habe ich da ein Problem mit, einfach sehr viel weg zu sein mit diesen ganzen Sachen. Alles das, was ich so ein bisschen kann, nämlich fotografieren und Kurse geben, ist halt mit größtenteils mit Wegsein verbunden. Und das passt halt nicht so cool in ein Familienleben mit zwei kleinen Kindern und keinen Großeltern in der Nähe. Das heißt, da kämpfen wir schon recht als Familie, dass das irgendwie einigermaßen glatt über die Bühne geht und so. Das ist nicht so einfach. Aber na, die Fotografie hat auf jeden Fall einen großen Stellenwert, ja.
Okay. Und arbeitest du mehr für Firmen oder mehr für Magazine aktuell?
Boah, beides. Also ich habe früher mehr für Magazine gemacht. Jetzt ist die Printmedien schwimmen jetzt auch nicht so in Geld und deswegen machen sie auch nicht mehr so viel Reisen. Da war jetzt so mein Vorteil, in Innsbruck zu leben, ist jetzt mittlerweile dann auch nicht mehr so ein großer Vorteil, weil einfach nicht mehr so viel in den Bergen gefotografiert wird. Aber ja, na, dann ist so eben, ich fotografiere Rennen oder für Tourismus oder auch eben für Firmen und ja, hauptsächlich im Printbereich, eigentlich hauptsächlich für die Mountainbike. Da bin ich halt wirklich ich bin wahrscheinlich der älteste oder nicht der, vielleicht nicht der älteste, aber der am längsten dabei ist, alt bin ich auch schon, aber der mit am längsten dabei ist in dieser ganzen, in dem ganzen Magazin. Also Dennis Stratmann, weiß ich nicht, wer vor uns, wer, ich könnte fast behaupten, dass ich noch vor dem Dennis Fotofahrer war für die Mountainbike. Und so lange, also 96 hatte ich meine erste Fahrtechnik-Serie in der Mountainbike. Ja. Das ist schon relativ lang her.
Boah, das ist schon richtig lang her. Ja. Was auch schon richtig lang her ist, ist unser letzter Trip zusammen und ich hoffe, dass wir das dieses Jahr hinbekommen. Wir haben verschiedene Sachen irgendwie mal angedacht und ich würde mich wirklich total freuen, wenn das mal wieder klappt, dass wir gemeinsam fotografieren können und einfach eine gute Zeit verbringen. Die Zeit, die wir jetzt verbracht haben, hat mir extrem viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank dafür, dass du diese dir auch genommen hast. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, wir gehen dieses Jahr mal wieder los.
Ja, ich könnte, ja, würde mich auch sehr freuen. Ich könnte mir unbedingt wieder mal einen Fotofahrer gebrauchen, der eine Kurve fahren kann, wo gar keine ist, weil das ist eigentlich deine Fotofahrer-Spezialität.
Darauf habe ich eine Karriere aufgebaut. Genau.
Ja, immer. Geht doch. Sehr schön. Genau. Na, würde mich echt freuen, ja. Doch, doch. Vielen Dank dir auch, ja.
Genau.
Also und dem geneigten Hörer für sein Interesse, falls eins da war, ja.
In diesem Sinne. Vielen Dank, ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich entlasse dich jetzt wieder zu deiner Family und morgen zum Geburtstag. Und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank und bis bald.
Ich danke dir. Ciao, ciao.